dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt.
Wir können schon loslegen.
Geht schon los, sagst du?
Geht schon los, ja.
Sehr schön.
Machst du den Start heute, oder?
Herzlich willkommen in einer neuen Folge des DJ Allianz Podcasts namens PodCue. Warum wir das immer wiederholen?
Musstest du jetzt überlegen, wie unser Podcast heißt?
Ja,
schon so lange her, ne?
Das ist schon, das ist vor allen Dingen auch schon zum wiederholten Male mit Jonas ist mir das deutlich passiert. Aber das Gepieper haben wir übrigens mit dabei. Mit Jonas passiert, dass ich gesagt habe, im Intro irgendwie willkommen zum DJ Talk Podcast.
Okay.
Ja, so lange ist aber der letzte nicht her. Und was steigen wir hier eigentlich ein? Die Leute sind völlig verwirrt, was wir hier so komisches Zeug
reden. Wir sind verwirrt, aber das ist ja normal, das sind die Leute doch gewohnt.
Ja.
Also Leute, ich glaube, man muss euch mal so ein bisschen aufklären. Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann ist es schon mindestens eine Woche her, seitdem der aufgezeichnet ist, weil den letzten Podcast, den ihr gehört habt, der geht quasi heute erst online. Und ist schon vor 3 Wochen aufgenommen worden. Also wir hängen so ein bisschen hinterher. Wir sind gerade auf Mallorca, Olli und ich. Ich glaube, das müssen wir erstmal auflösen, warum wir auf Mallorca sind. Sollen wir das überhaupt auflösen?
Ja, natürlich.
Ja, ne,
so kann man doch mal machen. Also, wir sind ja Menschen, ne?
Ja, ich denke, so insgesamt kann man sagen, bin ich wegen Vitamin B auf Mallorca und du als Trauzeuge.
Genau.
Und da Olli Trauzeuge auf einer Hochzeit war und gesagt hat, wenn dann DJ empfehlen soll, dann würde er auch mich empfehlen.
Nee, das ist ein bisschen anders gelaufen. Also tatsächlich ist es ja so, ich bin in den letzten 5 bis 7 Jahren immer wieder auf Hochzeiten eingeladen gewesen. Und es hieß dann immer so, ja, du brauchst aber keine Musik machen, weil du sollst Gast sein. Und dann habe ich immer gesagt, okay, oder dann immer so diese Ausnahmeregelung. Dann hat man doch irgendwie so ein bisschen was gemacht. Dann habe ich eine Fotobox mitgebracht, dann habe ich die Anlage hingestellt und irgendjemand anders hat Musik gemacht. Das ist halt alles Katastrophe. Die Leute haben dann irgendwie immer nie auf mich gehört, wenn es dann darum ging, achtet bitte bei der Suche, ne, da drauf. Hat eigentlich dazu geführt, dass ich bislang noch nie auf einer Hochzeit Gast sein konnte, weil ich spätestens gegen 23 oder 23:30 immer selber hinter dem Deck stand, weil alles andere davor so grauenhaft lief, dass ich keine andere Wahl hatte, als einzuschreiten.
Boah, da bin ich ja froh, dass du um 23 Uhr nicht hinter den Deck standest.
Aber, und das führte zu der Situation, dass ich dem Brautpaar, bei dem ich jetzt auch Trauzeuge war, gesagt habe, wenn ich Gast sein soll, dann suche ich den DJ raus. Und dann dann wurde die Wahl schon eng. Also ja, also es gibt sehr, sehr viele Kollegen, denen ich das natürlich zugetraut hätte, aber die Konstellation in dem Sinne, dass wir uns schon immer mal irgendwie zusammen unterhalten hatten und dass wir gesponnen hatten, irgendwann sind wir mal dann im Ausland oder auf Malle auf irgendeiner Insel oder sonst irgendwas und machen da mal zusammen einen Gig. Deswegen kam das so zustande, dass dann am Ende meine Wahl auf Stefan fiel, der kaum der Frage ausgesprochen schon zusagte.
Natürlich.
Genau, und das führt uns dazu, hier jetzt tatsächlich im Auto auf dem Weg zum Flughafen zu sein.
Genau, also Olli bringt mich jetzt gerade zurück. Wir hatten eigentlich fest geplant, irgendwann zwischendurch in der Freizeit, die wir auch haben, also hatten, auch einen Podcast aufzunehmen. Aber sind wir ehrlich, wenn man dann mal die Zeit hat, hier wirklich überwiegend auch privat unterwegs zu sein, also ich hatte dann vorhin auch keinen Bock, einen Podcast aufzunehmen, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte die Mikrofone einstecken und ich habe auch dran gedacht, aber ey, ganz ehrlich, dann ich sage ja wirklich, ich habe ja so wenig private Zeit, wo ich wirklich mal nicht arbeite und auch nicht ans Arbeiten denke. Das muss dann da auch einfach nicht sein. Da ist jetzt, glaube ich, das bessere Setting auf dem Rückweg.
Ja, also das müssen wir vielleicht auch nochmal legitimieren. Ihr hört wahrscheinlich das ein oder andere Geräusch, wenn es nicht rausgefiltert wird. Das ist tatsächlich die Fahrassistenz. Und nein, das ist übrigens nicht Geschwindigkeitsüberschreitung. egal, aber nur, dass wir da uns im sauberen Rahmen bewegen. Wir haben uns die Mikrofone nur ans Dings gesteckt und wir sind nicht im regulären Studio-Setting unterwegs. Nur damit da jetzt nicht irgendwelche Fragen aufkommen, wie kommt das, kann das sein, dass wir das während der Fahrt machen?
Ja gut, während der Fahrt darf man sich ja schon unterhalten, ne?
Ja, genau, das wollte ich gerade erklären, dass wir nicht mit Bildschirme und dickem Mikrofon und Setup hier davor sitzen, ja, sondern das Ganze wirklich nur mit Aufzeichnungen an kleinen DJI-Mikrofonen.
Aber tatsächlich halt mal beide wieder am gleichen Ort, ne? Und das ist ja auch schon was Besonderes. Das haben wir ja so oft nicht.
Wir haben es eingangs festgestellt, ich habe dich nicht vom Flughafen abgeholt, ich habe dich dann von der Unterkunft abgeholt, als ich noch sagte, wir treffen uns meistens in Präsenz irgendwie immer im Ausland.
Ja, also das kommt schon häufig vor, ja.
Selten in Deutschland.
Wenn wir halt irgendwo unterwegs sind, generell halt, also sagen wir so selten zu Hause im persönlichen Umfeld, ne?
Ja.
Also es ist eigentlich immer irgendwo unterwegs.
Ja, siehst du. Wir fangen jetzt aber nicht an, wie wir unsere Woche oder so, weil es...
Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, also...
So, die Leute würden wahrscheinlich interessieren, was wir hier die ganzen Tage getrieben haben. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben gar nicht allzu viel Zeit, weil die Fahrt zum Flughafen nur 30 Minuten dauert. Ja, aber eine Story möchte ich erzählen, die mir letzte Woche passiert ist. Die ist mir unheimlich wichtig. Ich musste schon Jonas damit behelligen. Den habe ich gleich
danach angerufen. Ich bin schon ganz gespannt. Du hast was angedeutet.
Mir ist was passiert. Das glaube ich, das passiert mir auch kein zweites Mal. Und zwar, wir sind bei der Plattform Trust Local. Und darüber generiere ich ja immer wieder mal ein paar Anfragen. Ist ja auch kein Geheimnis, dass ich die auch für mich mitnutze. Ich selektiere dann immer ganz fein raus, was da für mich wirklich was taugt und was nicht. Und ich sage jetzt nicht zu viel Orte oder Namen oder sonst was dazu. Ich sage nur und das grobe Setting. Ich war an einem Trauplatz am Montag, den ich vorbereitet habe für einen Kollegen, der mir eine Hochzeit übernimmt, die stattfindet an einem Tag, an dem ich nicht kann. Und habe ihm entsprechend die Trauung vorbereitet und bin von diesem Ort auf dem Weg nach Hause und hatte in der Zwischenzeit, also kurz bevor ich fertig wurde, eine Anfrage über Trust Local bekommen. Und dann habe ich noch geguckt, okay, wo ist das, was ist das, alles drum und dran, habe ich den Ort gesehen und der Ort war angegeben, exakt da, wo ich eigentlich gerade die Vorbereitung gemacht habe. Und dann bin ich einen Ort weitergefahren und habe so gedacht, ach scheiße, jetzt hältst du an, jetzt fährst du rechts ran, guckst dir das mal genau an und rufst die Person einfach an. Und dann habe ich das gemacht, habe angerufen und dann sagte sie, yay, cool, alles drum und dran, schön, dass du dich meldest. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich sage, du, pass auf, du hast angegeben, dass du in dem und dem Ort heiraten willst. Und da komme ich gerade her, ich bin also in der Nähe. Ich würde jetzt umdrehen und zurückfahren. Ich bin einen Ort schon weitergefahren und habe jetzt gemerkt, ich bin ja in der Nähe, können wir einen Termin machen. Und dann sagt sie, du, ja, können wir gern machen, aber in dem Ort will ich gar nicht wirklich feiern, sondern in einem Nachbarort, den ich aber nicht eingrenzen konnte über Trust Local. Aha. Und dann war ganz kurz Stille, da habe ich überlegt, okay, kommt jetzt noch was? Sagt sie mir vielleicht, wo ich hin muss? Und dann sagt sie, aber schönes Auto hast du.
Nee.
Doch. Ich sag, hä? Ich sag, wie jetzt?
Warst du bei dir in der Einfahrt gestanden?
Nee, ich sag, ja. Ich sag, wie hast du nochmal gegoogelt oder Website oder hast du mich auf Instagram? Nee, sagt sie, du stehst genau vor meiner Einfahrt.
Geil.
Ich sag, nee. Sagt sie, doch, ich habe gerade deine Telefonnummer, dein Name wird ja auch angeblendet und das ist eingeblendet im Telefon, wenn du anrufst. Fand ich natürlich geil, hier diese Kontaktkarte wird mitgesendet. Und dann sagt sie, das ist der gleiche Name, der auf dem Auto hier steht, das vor meiner Einfahrt steht und das glänzt so schön und das glitzert. Ja, wer mein Auto kennt, weiß, was ich meine. Und dann sagt, das ist ja geil, also das ist mir noch nie passiert. Und ich bin durch Zufall da angehalten, ich wollte nur die Nummer raussuchen, um dann anzurufen. Und das war so spektakulär und da bin ich ausgestiegen, dann haben wir die Absprache gemacht. Und feuerfrei ging
das
los.
Das ist ja völlig crazy. Du hast ja auch direkt so eine Verbindung. Also wenn die nicht bucht, dann weiß ich ja auch nicht. Ne? Also ja. Das ist ja auch eine Fügung am Ende.
Das war ein absoluter Cliffhanger auf einmal auf jeden Fall.
Was eine geile Story.
Ja, das wollte ich unbedingt nochmal loswerden. Fand ich geil.
Also ich meine, ich hatte das auch schon, dass ich irgendwie gerade am Tag vorher oder so in der Location gespielt habe und dann ein Vorgespräch mit dem Brautpaar hatte. Was halt auch in genau der gleichen Location feiert, ja. Meistens ist das Hambacher Schloss, wenn das passiert. Das passiert mir tatsächlich häufig. Keine Ahnung warum, ich bin da irgendwie öfter. ja. Aber so, dass ich da jetzt in der Einfahrt stehe, das ist schon ziemlich crazy. Ich habe tatsächlich auch eine kleine Story, die ich erzählen möchte. Da geht's mal wieder so ein bisschen ums Thema Gagen. yay, die Diskussion könnte auch wieder ausufern. Aber ich habe vor einiger Zeit mit einem Kollegen, geschrieben, gesprochen, wie auch immer, der sich eine neue Anlage kaufen möchte und aktuell mit einer Anlage unterwegs ist, die eher im Konsumerbereich halt angesagt ist. Hatte vorher aber eine professionellere Anlage. Also hatte vorher eine professionelle andere Anlage, hat sich dann diese Consumer-Anlage gekauft und überlegt jetzt wieder, sich eine professionellere Anlage zu kaufen.
Können wir da nicht die Markennamen nennen?
Ich würde es gerne mal möglichst...
Okay.
Also es ist, soweit ich weiß, kein Mitglied von uns. Ist aber ein DJ, den ich schon lange kenne und ich möchte eigentlich vermeiden, dass es irgendwelche Rückschlüsse auf die Person gibt.
Okay.
Und diese, also die Argumentation und so, wie die er gebracht hat, die war auch völlig legitim, ja. Aber was er nicht verstanden hat im ersten Moment halt, ne, was ich ihm dann klar gemacht habe, dass halt, oder was ich ihm klar machen wollte, ist, dass diese Consumer-Anlage, die halt wirklich auch so, du kennst die, ne, so typisch China-Anlage mit Lichtern und.
Ach du Scheiße, ne? Ja. So Consumer, okay.
Ja, so okay. Consumer, aber die gibt's ja auch in wirklich gut. Die sind nicht günstig, die Dinger, ja. Mhm. Und die klingen auch gut. Das sind super Anlagen. Würde ich nie was Negatives drüber sagen. Und das, ich würde es auch sagen, vom Druck her und so kann man die durchaus verwenden als eine Anlage für ein DJ-Set.
Also du, den Kollegen, dass du den nicht erwähnst, ist mir schon klar. Aber dass wir die Herstellernamen von den Fabrikaten, auch das...
Also von der einen kann man... Ja, die Kombination lässt vielleicht die Rückschlüsse zu. Deswegen. Okay. Von dem Consumer-Produkt kann man ja schon sagen, dass das eine JBL ist. Also die großen JBL-Boxen, die es da vom Consumer-Markt so gibt.
Ja.
Ich habe ihm dann halt gesagt, was machst du denn da? Ah.
Ich wollte nur jetzt nach hinten, ich wollte nur einen Moment abpassen.
Ich habe ihm dann halt gesagt, dass halt er mit dieser Anlage halt auch eine gewisse Wirkung nach außen hat. Ne? Also ich sag mal, der Normalsterbliche, der halt die Anlage selbst auch schon für sich zu Hause kauft, ja, für den ist es ja schon mal gar nichts Besonderes, wenn du mit so einer Anlage kommst, weil die hat er halt zu Hause auch irgendwie stehen. Und sobald da halt irgendjemand im Kontext ist mit Veranstaltungstechnik, lacht er sich innerlich kaputt, wenn er den da stehen sieht.
Ja, das kann's haben. Ne?
Und das Verrückte war aber, er hat mir in einer ziemlich langen Sprachnachricht halt auch erklärt, für was er diese Boxen einsetzt und dass er die dann halt für so Jobs einsetzt, wo er dann halt so eine Gage von 350 Euro nimmt, ne? Und da bin ich halt rückwärts vom Stuhl runtergefallen und hab mir gedacht, ja gut, okay, dann ist es auch nicht mehr wert, ne? Also dann spiegelt er ja mit der Anlage, mit dem Setup, was er hat, eigentlich auch genau den Wert wieder, ja, durch sein Auftreten. Und da habe ich ihn halt auch gefragt, ob er das halt wirklich will. Also, weil auch wenn du Jobs annimmst, die irgendwie schlechter bezahlt sind, und da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein und Tacheles sprechen, jeder DJ, auch wenn er irgendwie 2.000, 3.000 Euro Gigs annimmt, hat auch diese Jobs, jetzt nicht 350 Euro Jobs, aber Jobs, bei denen er weniger Gage nimmt. Und das ist auch völlig legitim, weil wenn das unter der Woche ist oder es ist irgendwie an einem Tag, an dem ich sonst nicht verbucht bin, why not? Ja, bevor ich gar nicht rausfahre, gehe ich auch mal mit der Gage ein bisschen runter, finde ich völlig legitim. Aber 350 Euro ist, finde ich, selbst für ein Stadtfest, für ein Vereinsfest oder irgendwas einfach zu wenig. Das ist nicht wirtschaftlich, es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Das sind Preise, die haben irgendwie vor 10, 15 Jahren Bestand gehabt.
Nicht mal mehr.
Und selbst da war es schon günstig, ja. Und wir müssen uns überlegen, dass wir in den letzten 10 Jahren allein 25% Inflation hatten. Das heißt, wenn ich vor 10 Jahren 350 Euro genommen habe, dann muss ich ja jetzt schon um die 400, 500 Euro nehmen und bin dann aber immer noch zu günstig, wenn wir mal ehrlich sind. Das hat mich wirklich sehr schockiert.
Also ich erahne jetzt mal die Argumentation auch vom Kollegen, weil so, also diese, das, was wir ja öfter mal stumpf hören, ist ja so von wegen, warum soll ich denn mir eine teurere Anlage holen? Die Kunden zahlen es ja eh nicht. Aber das ist halt so der Trugschluss in dem Teufelskreis. Nee. Der ja eigentlich, jeder Erfolg geht oder jedem Erfolg geht eine Investition voraus. Und wenn du jetzt, sag ich mal, wir machen es mal nicht nur an den Boxen fest, sondern wir machen es auch mal im gesamten Setup fest. Wenn du jetzt ein Setup eben hast, das so auf Sparflamme kalkuliert ist, weil du weißt, dass du quasi nur die 350 Euro bedienst, dann ist es halt schon schwer, weil du musst dann schon ein bisschen in Vorleistung gehen. Ob das jetzt wirklich nur optisch ist mit einem vernünftigen Tisch oder dann auch in ein, zwei Lampen, dass das halt auch wenigstens geil aussieht, dann hast du ja schon mal noch eine ganz andere Wirkung. Das ist das, was du eingangs sagtest, wo du natürlich erstmal mehr investiert hast. Aber langfristig ist das ja auch wieder ein Punkt, wo sich da auch das Klientel rausfiltert, auch deine Weiterempfehlungen kommen ja dadurch ganz anders zustande. Wenn du jetzt zum Beispiel mit so, sag ich mal, so tragbaren Consumer-Boxen kommst, die irgendwie random im Raum stehen, das sieht halt irgendwie, naja, ich sag mal, consumer-technisch aus. Okay. Und wenn jetzt unter den 60 Gästen auch nur einer wäre, der vielleicht demnächst feiern will und das aber auch im Kontext hat, wie du gerade sagst, okay, consumer-technisch, die habe ich auch zu Hause, stelle ich hin, lasse ich was laufen. Das ist halt schon ein bisschen kompliziert. Wenn du jetzt aber wenigstens auch schon mal mit dem Grundsetup in der Optik was anfängst oder auch dich nicht so preisgibst, also das, weil wenn du so Marken oder Produkte auch verwendest, mit denen sich jeder Endverbraucher auch identifizieren kann, weil er es auch hat oder auch erreichbar hat, dann degradierst du dich im Wert ja schon automatisch. Und wenn du jetzt, sag ich mal, das Setup so entspannt aufsetzt, dass es eben nicht vergleichbar ist, dass derjenige, der jetzt potenziell auch demnächst feiert, sich sagen kann, das kriege ich auch hin, dann ist die Chance schon höher, dass du nach und nach kontinuierlich auch ein bisschen aus dem Preisniveau rauskommst. Weil wenn du dem dann natürlich einen anderen Preis ansagst, dann sagt er, okay, gut, das ist aus dem Verhältnis raus dann, ne, als das, was er selber erreichen könnte. Und das ist halt so ein bisschen das, wo viele Kollegen vielleicht auch mal in sich kehren sollten, was genau sie verkörpern möchten. Und ob das, was sie dann oftmals ja sagen, die Kunden zahlen nicht mehr, ob sie da nicht vielleicht selbst den größten Hebel in der Hand haben. Und das ist übrigens nicht nur auf das Setup fixiert, sondern auch auf die ganze Art und Weise, wie ich natürlich mich aufstelle.
Das Spannende war halt auch, dass er mir sofort zugestimmt hat. Ne? Also stimmt, hast eigentlich recht. Ich habe halt seit 7, 8 Jahren meine Preise nicht mehr aktualisiert und habe mir da auch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und da ist mir wieder eins bewusst geworden, das ist wieder so ein Kollege, ich schätze all diese Kollegen, ja, muss ich an der Stelle wirklich sagen, auch diesen Kollegen, das ist wirklich nichts Negatives, was ich jetzt da sage und auch, was ich bisher gesagt habe, es soll wirklich nicht auch negativ rüberkommen, ist mir ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Ich finde es nur spannend, weil der Kollege hat sich halt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Warum hat er sich keine Gedanken darüber gemacht? Naja, weil er das Ganze ja in seinem Nebenerwerb macht. Ja, also er ist nicht abhängig von der Gage. Ihm ist es gar nicht wichtig. Er macht das wirklich leidenschaftlich aus Spaß.
Ach, das ist so gefährlich.
Und ja, das ist so gefährlich, weil, und jetzt kommt so ein Satz, den du immer so schön sagst. Ich muss ihn jetzt wahrscheinlich vorweggreifen. Nur weil wir das leidenschaftlich betreiben, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir kontinuierlich auflegen und ein Gewerbe angemeldet haben, haben wir halt auch die Pflichten eines Unternehmers.
Voll und ganz, ja.
Und da ist halt auch das mit dabei, dass ich wirtschaftlich arbeiten muss. Und für 350 Euro, egal was für eine Veranstaltung das ist, da können wir nicht mehr von einem wirtschaftlichen Arbeiten sprechen. Das geht einfach nicht. Selbst bei einem Job, der nur 3 Stunden lang ist, ist das nicht wirtschaftlich.
Genau, und das ist ja jetzt der Punkt. Also tatsächlich, ja, du hast da, ich sag's ja auch immer so ganz klar und deutlich, dass mit dem Anmelden eines Gewerbes.
Geil.
Mit dem Anmelden eines Gewerbes, also mit dem Antrag auf diesen Gewerbeschein, der, keine Ahnung, 25 Euro kostet, das macht man alles mal nebenbei, das geht unfassbar schnell, ist kaum Aufwand und man hat das Ding in der Hand, aber das wissen oder das haben viel zu wenig Kollegen wirklich im Gedächtnis. Ab diesem Zeitpunkt gehst du eine Verpflichtung ein und die ist bedingungslos. Du hast die gleichen Pflichten wie jeder normale Solo-Selbstständige auch. Etwas abgespeckte Formen gibt es auch, natürlich, und ein paar Regularien sind ein bisschen sanfter, aber trotz alledem, die Gewinnerzielungspflicht ist die gleiche. Und das bedeutet, dass das Finanzamt ab der Stelle, wo du diesen Gewerbeschein abholst oder zugeschickt bekommst oder ausgestellt bekommst, verpflichtet dich das Finanzamt auch dazu, dass du in der Lage bist, zu schauen, was in deine Kalkulation gehört.
Genau.
Unwissenheit schützt auch hier vor Strafe nicht. Wenn du hinterher sagst, ja, ich habe 350 Euro genommen, ich wusste ja gar nicht, dass ich Weiterbildung, Fortbildung, Netzwerken, Fahrtkosten, alles mit einberechnen muss. Das interessiert das Finanzamt nicht die Bohne, überhaupt nicht. Keine Sau interessiert sich daran, ob du das wusstest oder nicht. Wenn du mit solchen Gagen wie 350 Euro unterwegs bist, das müssen wir nochmal so deutlich sagen, das kann in keiner Konstellation auch im Hobby wirtschaftlich sein.
Genau. Und selbst wenn, also es sagt ja niemand, dass man nicht davon sprechen darf, dass das Auflegen an sich sein Hobby und seine Leidenschaft ist. Ich bin auch hauptberuflich DJ, ich lege nicht für diese Gagen auf. Und ich muss wirklich sagen, ich habe unheimlich viel Leidenschaft an diesem Beruf, ja. Und ich würde fast schon sagen, es ist meine Berufung, DJ zu sein. Ich mache das so unfassbar gerne. Ich könnte mir auch nie vorstellen, wirklich damit aufzuhören. Also selbst wenn ich irgendwann, wenn mal wirklich alles zusammenbricht und ich habe nicht mehr genug Aufträge oder so und ich müsste wieder in eine Festanstellung gehen, ich würde trotzdem nebenberuflich DJ bleiben, weil ich diesen Job so liebe. Und wer zur Hölle hat auf der Welt jemals gesagt, dass man mit seiner Leidenschaft und seinem Hobby nicht auch Geld verdienen darf? Aber das Problem ist, alle, die das im Nebenerwerb machen, die haben ja gar keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen.
Das ist das Problem, ja.
Und es ist auch verständlich. Also,
aber sie müssten es ja.
Ja, das ist, man muss es. Und ich auch dieser Satz, den ich meine, das hat er jetzt nicht gesagt, aber das ist so ein allgemeiner Satz, den ich sehr oft auch höre von Kollegen dann. Naja, ich mache das ja nur nebenberuflich. Und deswegen muss ich nicht so viel Geld verdienen. Und dann denke ich mir immer, Junge, der Durchschnittspreis für einen Hochzeits-DJ in Deutschland liegt aktuell bei ungefähr 1.300 Euro. Das heißt, wenn du 1.300 Euro für deinen Auftrag nimmst, dann bist du der fucking Durchschnitt. Und wenn ich jetzt mal überlege, will ich der Durchschnitt sein? Also der durchschnittsgute DJ, der halt seinen Job macht, über den man nicht spricht, weil er der Durchschnitt ist. Nein, will ich nicht. Ich will doch der DJ sein, wo man sagt, ey, ich bin so stolz und so froh, dass der Olli bei mir gespielt hat. Ja, weil es war schwer, den zu kriegen. Und wir haben so gebangt, dass er überhaupt noch einen freien Termin hat. Ja, so sollte es doch am Ende des Tages sein. Und jetzt kommt der nächste springende Punkt. Ja, wenn ihr als DJ unterwegs seid im Nebenerwerb, dann ist eure Zeit am Wochenende eigentlich mehr wert als meine Zeit als hauptberuflicher DJ. Warum sage ich das? Weil, und da muss man jetzt ehrlich sein, grundsätzlich ist die Zeit mal für jeden gleich viel wert. Ja, aber diejenigen, die das Ganze im Nebenerwerb machen, die können ja am Wochenende nicht zu ihren Freunden und Familien, aber auch unter der Woche nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Olli, aber ich... Schwieriges Thema, okay. Aber ich versuche schon unter der Woche mir dann auch mal Zeit für meine Frau zu nehmen und meine Familie zu nehmen. Ja, und das machst du auch. Ich sehe es in deinem Kalender.
Ja, das stimmt. Pflichttermine werden jetzt eingetragen.
Genau, ja.
Sonst halte ich mich nämlich nicht dran, sonst arbeite ich mich tot und meine Frau sagt, wo warst du?
Ja, ich weiß. Das ist bei mir ja ähnlich. Und das hast du ja, wenn du aber 9-to-5 arbeitest und am Wochenende DJ bist, kannst du das nicht. Also ich gehe mit meiner Frau, wenn ich Bock habe, mittwochmorgens um 10 Uhr frühstücken. Wer macht das von euch? Das heißt also, ihr habt insgesamt viel weniger Zeit für eure Freizeit zur Verfügung. Und die wenige Zeit, die ihr dann noch habt, die ist natürlich umso kostbarer, die ist teurer, die ist mehr wert, weil ne, Nachfrage bestimmt den Preis. Das heißt, meiner Meinung nach ist es völlig legitim, wenn ein nebenberuflicher DJ das Gleiche, wenn nicht sogar ein paar Euro mehr verlangt, als ein hauptberuflicher DJ. Und ich glaube, da haben wir momentan in unserer Branche eine ganz große Diskrepanz.
Ja, im Verständnis auf jeden Fall, ja. Weil, also das ist ja, am Ende werden wir ja immer wieder angetadelt dafür, dass wir allen vorgelegt geben wollen, was sie für Preise nehmen wollen. Das müssen wir jetzt auch mal sagen. Klar, wir philosophieren immer wieder drüber und beschweren uns auch immer wieder drüber, müssen wir auch so sagen. Aber am Ende des Tages geht es doch darum, wir wollen doch wenigstens einfach nur mal die Augen aufmachen, weil tatsächlich, und das ist ja auch Fakt, es erwischt ja auch gerade immer mehr Kollegen, besonders auch im Nebenerwerb, die auf einmal zu kämpfen haben mit irgendwelchen Regressforderungen, sei es vom Finanzamt oder anderen Behörden, weil die auf einmal wie aus allen Wolken fallen. Ach, ich wusste gar nicht, dass ich das alles machen musste. Und jetzt auch nochmal, um das jetzt mal aus unserem Pitch rauszunehmen zum Beispiel. Es geht, immer wenn ich das bei der Vorstellung auch reinfrage, ne, was braucht man für das Kleingewerbe, Nebengewerbe, den Gewerbeschein? Ja, und dann frage ich immer, was noch? Dann ist gehende Lehre. Leute, das Mindeste, was man als nächstes schon im Kopf haben muss, ist definitiv schon mal irgendwas zur Absicherung, was das heißt Versicherung, weil die privaten Versicherungen einfach schlichtweg nicht greifen. Ne? In dem Moment, wo ihr ein Gewerbe anmeldet, sagt eure private Versicherung, ja, ist Gewerbe, habt ihr keine Versicherung für. Also von daher, ja. Oh, wir sind schon am Flughafen angekommen.
Das ging ja jetzt fix.
Das ging doll fix, ja. Das ist auch eine kurze Folge dann heute.
Ja gut, es war ja vorher klar, dass es eine kurze, ist eine Urlaubsfolge. Ja. Wir haben ja hier Urlaub gemacht, ja. Geil. Also ja, auf jeden Fall mal wieder ein heißes Thema. Ich denke, wir haben ja auch in der Vergangenheit öfter schon mal drüber gesprochen. Es ist einfach eine Sache, die mir auch wirklich auf dem Herzen liegt und gar nicht, mir geht es ja gar nicht irgendjemandem drum, jemandem vorzuschreiben, wie viel Geld er verlangen soll. Bitte verlangt alle immer so viel Geld, wie ihr es für richtig haltet, aber wie ihr es für euch auch kalkuliert habt. Das finde ich das Wichtige. Setzt euch mal hin, kalkuliert wirklich mal alles zusammen, was ihr so für Ausgaben habt und dann kommt ihr auch auf einen Preis, der fair für alle Seiten ist.
Absolut.
Auch für euch.
Genau.
Das ist das, wo es drauf ankommt. Ja, und da wir jetzt hier an der Fastline hier sind und ich 8 Minuten habe zum Aussteigen, beenden wir jetzt den Podcast, wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann wieder, wenn wir alle wieder zurück in Deutschland sind.
So machen wir das. Bis dahin.
Bye-bye.
Hörst du den Beat? Ja, da ist was los. Stefan und Olli, ihr Podcast ist groß. Für DJs gemacht, die den Sound lieben. Hot Q ist da, um den Takt vorzugeben. Hier geht's um die Szene, um Leidenschaft pur, um Erfolg, um Stories und jede DJ-Tour. DJ Allianz, wir bringen euch zusammen. Ein Netzwerk, das brennt wie helle Flammen. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Ob Technik-Talk oder Insider-Geschichten, HotQ zeigt dir, wie DJs das meistern und sichten, von nächtlichen Gigs bis zu großen Ideen. HotQ bringt das raus, was DJs verstehen. Es geht um Community, um Spaß und den Bass, um harte Arbeit und was wirklich passt. Persönlich, direkt, so wie's jeder mag. Hot Q bringt den Sound für den neuen Tag. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Zusammen sind wir stark, das ist der Plan. DJ Allianz, ein Netzwerk, das kann Erfahrungen teilen, der Szene den Raum. Hot Q macht's möglich, ein echter Traum. Hot Q, dein Podcast am Start von der DJ Allianz, das ist kein Standard. Beat Stories und alles, was zählt, mit Stefan und Olli, die DJ-Welt erzählt. Hot Q setzt den Marker im Leben, ein Podcast für DJs, ihr werdet's erleben. DJ Allianz, die Zukunft beginnt, mit Stefan und Olli, wo der Beat gewinnt.